Das, was ihr gerade gehört habt, war der Abstiegskampf in der Bundesliga in der Saison 22/23. Dominik Drexler lässt seine Schalker nochmal Morgenluft schnuppern, erzielt das 1:0 gegen ebenfalls abstiegsbedrohte Stuttgarter, von denen Schalke mittlerweile meilenweit entfernt ist. Auch dieses Jahr bietet sich für den S04 ein ähnliches Bild, allerdings eine Liga weiter unten. Und heute sprechen wir nicht über den S04 und den VfB Stuttgart, sondern eher über die Schalker, die wieder drohen, unten reinzurutschen, über Lautern, die am Wochenende einen Befreiungsschlag landen konnte, über Braunschweig, über Osnabrück und darüber, was diese Truppen für die nächsten Wochen für uns bereithalten könnten. Viel Spaß mit der neuesten Episode vom Spieltagssieger-Besieger-Podcast.
Spieltagssieger-Besieger, der Kickbase-Podcast. Es ist Zeit für den Zweitliga-Podcast mit deinen Hosts Tusche und Janni.
Und wie schon gestern in unserer Bundesliga-Episode, merkt ihr auch heute bereits auf den ersten Metern, irgendwas ist anders als sonst. Auch heute fehlt Janni bekannterweise, wir haben es euch gestern schon erzählt. Der ist im Moment krank, liegt zu Hause im Bett und hört sich hoffentlich zumindest mal die Spieltagssieger-Besieger-Episoden an. Und ich sitze heute, wie auch gestern schon, mit Anton hier. Servus, Anton.
Ja, Bench, da sind wir doch schon wieder. Zweitliga-Recap und wieder wir beide am Start.
Da sind wir doch schon wieder. Direkt mal ein bisschen Tusche-Vibes reingebracht. Der Mann ist nämlich heute leider auch nicht am Start. Das passte dann diese Woche alles terminlich nicht, weil, wie gesagt, es bei uns ein bisschen drunter und drüber geht. Deswegen versuchen wir heute hier so ein bisschen die Expertise und vor allem das Entertainment, was die beiden anderen Experten euch sonst hier liefern, so ein bisschen zu covern und euch vielleicht mal einen etwas anderen Blick auf die Geschehnisse in Liga 2 zu geben. Und einen etwas anderen Blick hat auf jeden Fall der liebe Anton, weil da kann ich mal einmal kurz, also ich weiß, Anton will sich niemals selbst loben, aber wenn ich hier mal so in die App gehe, in die Championships und mir so meine Freundesliste, meine gemarkerte Konkurrenz anschaue, dann sehe ich hier den lieben Janni auf Platz 2700 ungefähr in der Zweitliga-Championship. Ich sehe Tusche auch bei 2700. Ich sehe mich bei 1300. Und ich sehe den Daibelinho auf Platz 36. Also mehr Expertise geht nicht, Anton. Wie machst du's? Wie gehst du's an? Und warum läuft's bei dir so viel besser als bei uns?
Das mit der Expertise mag vielleicht an den 23 Spieltagen davor gestimmt haben. Ich war zwischendurch mal auf Rang 12, aber bin die letzten 5, 6 Spieltage, ich hatte es auch schon kurz in dem Podcast mit Janni, kontinuierlich abgefallen. Und das hat sich in den letzten Wochen auch nicht krass verändert und ist jetzt an diesem Spieltag eigentlich fast schon im Höhepunkt oder Tiefpunkt, wie man es eben nehmen will, gegipfelt. Und ich habe in der Championship nur mickrige, schwache 548 Punkte gemacht.
Oh, ja, ich sehe es gerade. Ich bin mal in die Detailansicht gegangen. Hüsing minus 70, Affolayan minus 11, Königsdörfer minus 5, Pauli nicht geliefert, Hartl 30, Metcalf 20, der HSV bekanntlich nicht geliefert. Also wenn der beste Mann schon Kolke, der Rostocker Schlussmann ist und sich dahinter einreihen, Ryan Philipp, Emanuel Ferrei mit 112 noch annehmbar und Ivanov mit 81 sind, dann wird's eng, da hast du recht.
Ja, aber anderes Thema. Wie war es bei euch in der Liga mit den Zweitliga-Profis und Tusche?
Boah, also da muss ich jetzt auch sagen, gab es einen kleinen Dämpfer, ähnlich wie bei dir in der Championship mal wieder. Ich kriege ja hier regelmäßig sowieso schon mein Fett weg von den anderen beiden Jungs und da muss ich auch fairerweise sagen, habe ich nicht so viel entgegenzusetzen. Die Saison ist nicht meine in der zweiten Liga und ich habe mich jetzt irgendwann dann so ein bisschen darauf konzentriert, dass ich gesagt habe, okay, ich gehe mehr mit Risiko und versuche auf die Spieltagssiege zu gehen, als wirklich in der Gesamtwertung da noch richtig oben anzugreifen. Auch wenn wir in der Rückrunde neu gestartet sind und ich schaue jetzt mal gerade, ich im Moment 1000 Punkte hinter dem Erstplatzierten bin. Das ist für die paar gespielten Spiele schon ein bisschen was, jetzt noch nicht uneinholbar, aber da sehe ich einfach mein Team nicht als gut genug. Aber ich gehe dann so mit beispielsweise Glatzel, Jatta, Doppelspitze. Ich habe einen Herold bei mir, ich habe einen Elhan Kuri bei mir, ich habe einen Tanaka, wo man hin und wieder auf einen Scorer hoffen kann. Also eher so auf diese Breakout-Spieler versuche ich da zu setzen. Und es hat am Wochenende gut geklappt. Ich habe am Wochenende, ich schaue jetzt auch nochmal genau rein, es sind geworden 1229 Punkte. Und ich sage dir ehrlich, also alle Zweitliga-Zocker da draußen, und ich meine, ihr solltet es sein, wenn ihr den Podcast hier hört, wissen, in der zweiten Liga ein Tausender ist eigentlich schon immer ein ordentliches Brett in der eigenen Liga. 1229, hätte mir das vor dem Spieltag jemand gesagt, hätte ich gesagt, geil, nächster Spieltagssieg. Was passiert aber? Janni wird von seinem Ragnar Ache da im Rucksack durchs Wochenende getragen, macht am Ende 1298 und entreißt mir den Spieltagssieg. Also auf der einen Seite lief es gut für mich, kann ich nichts anderes oder nicht anders sagen. Am Ende des Tages hat es aber trotzdem für nichts gereicht, weil ja, der Zweite ist der erste Verlierer, ne?
Aber ist Janni damit jetzt auch insgesamt Erster oder ist das immer noch Totti?
Nee, Janni ist insgesamt Erster. 40 Punkte vor Totti mittlerweile. Genau, Janni 7029, dann Totti knapp 7000, 6,9, 6,7, 6,5, 6,5, 6,3. Also alles relativ eng, aber Janni hat sich jetzt erstmal an die Spitze des Tableaus gesetzt.
Und wie ist Tusche dabei gewesen dieses Wochenende? Der ist doch sonst auch immer der Erste, der sich, wenn er gewinnt, sein Lob einholt von anderen und wenn du schlecht performst, da die eine oder andere Spitze nochmal im Podcast rausschiebt.
Schön, dass du fragst, Anton. Tusche ist am Wochenende von 11 Managern Zehnter geworden mit 551 Punkten. Ja, liebe Grüße an Tusche. Jetzt läuft's einmal bei mir. Jetzt könnte ich einmal hier so ein bisschen um Reputation kämpfen und Tusche sich mal ein bisschen was anhören. Und auf einmal funktioniert es natürlich alles nicht, hier im Podcast zu sein. Also, ja, Shame, wer Böses denkt. Auf jeden Fall lief es für Tusche nicht ganz so gut am Wochenende, um das Ding mal rund zu machen.
Klingt, als hätte er auch Hüsing aufgestellt.
Es kann sogar sein, auch da schaue ich dann gerade einmal fix rein, Moment. Aber nee, ich glaube, ich hatte sogar einmal vor dem Podcast schnell reingeschaut. Und meine Hüsing war nicht dabei. Magdeburger, die am Wochenende zwar solide gepunktet haben, aber zwei Hannoveraner, drei Hannoveraner, Maschino, Klaus, Sieb, auch alles Jungs, die explodieren können, aber am Wochenende war es dann weniger. Ein Treu natürlich gegen Schalke, wird auch später zum Thema werden, nicht so gut gepunktet. Yes, es war bescheiden für Tusche, es lief gut für Janni und mich und ja, ich würde behaupten, mit diesem kleinen Recap aus unserer privaten Liga können wir dann mal in ein bisschen Richtung ja, Thema des Podcasts gehen. Im Keller brennt noch Licht, wir haben es im Intro gehabt, wir haben es als Titel und das assoziiert oder ihr solltet damit natürlich assoziieren, dass es heute vor allem um die Teams, um die Kellerkinder da unten geht. Und da können wir von mir aus gerne direkt mal einsteigen und fangen vielleicht an, wenn wir gerade bei Janni und Ragnar Ache waren, was die Lautra am Wochenende gemacht haben. Ungefährdeter Auswärtssieg 3-0 in Rostock im direkten Duell war jetzt natürlich wirklich schon ja, eine Art Befreiungsschlag. Man hat sich da wieder aus den letzten drei Rängen verabschiedet, ist jetzt auf Platz 15, hat den Platz an der Sonne, zumindest wenn man sich da so das untere Drittel bis das untere Viertel anschaut, sich zurückerkämpft. Und eigentlich, also es war wirklich eine ungefährdete Nummer, oder Anton?
Ja, würde ich auf jeden Fall auch sagen. Also vor allem durch den frühen Platzverweis von Hüsing, der da bei der zweiten gelben Karte wirklich ohne Not volle Kanne in den Mann reinrauscht, hast du natürlich schon einen gewissen Vorteil dann auch mit dem, wie Lautern spielt und wie sie Rostock kommen lassen können. Aber insgesamt war das auf jeden Fall eine ungefährdete Sache und es war ein ziemlich krasser Kontrast zu dem, was ich von Lautern letzte Woche gesehen habe, weil bei dem 4-0 gegen den KSC, auch wenn der KSC gerade wirklich gut unterwegs ist, finde ich, kam das wirklich Auflösungserscheinungen gleich, was die hinten verteidigt haben, wie hoch die Kette gestanden ist, wie einfach da Bälle über letzte Kette gespielt worden sind und wie wenig sich gewehrt worden sind. Das hat mir für Janni schon echt Angst gemacht, dass Lautern da am Wochenende in Rostock die nächste Niederlage bekommt. Aber natürlich mit 3x Ache war das jetzt brutal wichtig und auch echt eine ordentliche Leistung von Lautern. Und darauf lässt sich, glaube ich, in den nächsten Wochen schon aufbauen. Weil du hast ja auch gesagt, im Keller brennt noch Licht, die anderen Teams gewinnen auch. Das heißt, es ist wichtig, selber die Punkte zu holen. Und 24. Spieltag ist vorbei. Das heißt, so viele Spiele kommen da auch nicht mehr. Und langsam werden die Punkte wirklich wichtig.
Ja, ich finde, was wichtig war, was du gerade gesagt hast, ist, man hat letzte Woche wirklich Auflösungserscheinungen da gesehen bei Lautern. Und jetzt dieses Spiel in Rostock, ich hatte vorher, ich weiß gar nicht, ob es mit Janni war oder mit einem anderen Lauterer, auf jeden Fall hieß es da auch so, ja okay, jetzt in Rostock erstmal nicht verlieren einfach. Und dann, wo wir auch gleich drauf kommen, Osnabrück zu Hause, das ist dann natürlich das, wo du den Dreier holen musst. Es ist jetzt noch besser gekommen, du holst den Dreier in Rostock. Ist auch wirklich ein Spiel gewesen, wo eben diese Tugenden, die man, glaube ich, braucht in Lautern. Also natürlich spricht auch Janni immer wieder darüber, du hast einen Kader, der locker Mittelfeld, zweite Liga ist. Du hast einen Kader, mit dem du Fußball spielen kannst. Ja, aber am Ende des Tages finde ich, ist auch irgendwie die Lautra DNA, die sich in den letzten Jahren in der zweiten Liga wieder so gefestigt hat und so, dass du halt wirklich auch ackerst und dass du gerade in solchen Spielen halt irgendwie dann in Rostock und so da bist und die mal wirklich auffrisst einfach auf dem Platz. Und ich glaube, dafür war das jetzt echt ein ganz, ganz wichtiges Spiel und auch nochmal ein großer Unterschied, ob du das jetzt irgendwie glücklich da ziehst und dann natürlich auch die 3 Punkte mitnimmst und das auch ein Push sein kann. Oder ob du aber, so wie es jetzt gelaufen ist, da wirklich einfach mal dein Spiel durchkriegst, Lautern einfach oder Rostock keine Luft zum Atmen lässt und da wirklich einfach gar nicht zur Geltung kommen lässt. Du hast es gesagt, natürlich in Überzahl nochmal eine ganz andere Geschichte, aber trotzdem musst du das dann auch erstmal in so einem Hexenkessel dann so zu deinen Gunsten drehen und mit so einer Kontrolle am Ende des Tages runterspielen. Ich glaube, das war schon sehr, sehr wichtig für die Lautra Moral.
Ja, und so ein Statement-Sieg, wie du gesagt hast, bringt natürlich auch Selbstvertrauen. Wenn man schaut, vor dem Spiel, glaube ich, Lautern aus den letzten 14 nur ein einziges gewonnen. Da ist natürlich so ein 3-0 mit einem deftigen Ergebnis schon mal wichtig fürs Selbstvertrauen und die breite Brust. Vor allem, wenn man schaut, was Lautern in den nächsten Wochen erwartet.
Yes. Stichpunkt, was Lautern in den nächsten Wochen erwartet. Wir haben uns auch vorgenommen, bei den 4-5 Teams, die wir hier mit euch besprechen wollen, so ein bisschen einen Blick auf die nächsten Wochen zu werfen. Da sehe ich bei Kaiserslautern das Programm Osnabrück zu Hause, dann Hannover 96, Düsseldorf und der HSV in den nächsten 4 Spieltagen. Ich denke, zum direkten Duell kommen wir gleich, wenn wir zu Osnabrück rübergehen. Die 3 Spiele danach aber mit Hannover, Düsseldorf und Hamburg schon wirklich ordentliche Bretter eigentlich. Was wäre dein Learning jetzt aus diesem Spieltag, vielleicht auch aus diesem kranken Kontrast von letzter zu dieser Woche und mit diesem Programm dann vor der Brust? Würdest du auf Lautra gehen im Moment? Würdest du damit gehen, dass ich da einfach jetzt, also dass du da dir irgendwie wieder eine Welle gesucht hast, die du jetzt ein Stück weit surfen kannst? Oder wäre das was einfach vom Programm her, wo du sagst, ey, da ist von bis irgendwie alles möglich im Moment, du weißt nicht, was du kriegst und lass lieber die Finger weg?
Ich finde es schwierig, also jetzt speziell mit Hinblick auf Lautra. Mit denen bin ich eigentlich die ganze Saison eher weniger gefahren und habe da nie so klare Favoritenrollen gesehen. Jetzt gegen Osnabrück hätte ich eigentlich auch gedacht, dass es ein sehr offenes, sehr ausgeglichenes Spiel wird. Durch die Ausfälle von gelb-rot gesperrt Giamfi und gelb gesperrt Cuisance denke ich schon, dass es auf dem Betzenberg eine Angelegenheit für Lautern, wenn nicht sogar eine klare Angelegenheit für Lautern wird, aber die 3 Spiele danach, da würde ich auf jeden Fall wieder die Finger von lassen, vielleicht irgendeinen günstigen Starter mitnehmen. Ragnar Ache kann man immer stellen, aber es ist halt natürlich auch wieder ein Spieler, der so viel Budget bindet, dass man eventuell auch lieber in irgendeinem von den Top-Teams versenkt.
Ja, okay, verstehe ich. Aber dann ist ja deine Tendenz schon mal klar und dann nehmen wir auch den Switch direkt zu Osnabrück rüber, wo du sagst, in Lautern dürft es schwer werden, gerade durch die Ausfälle. Die können wir dann schon mal vorwegnehmen. Du hast es gesagt, Jamfi gelb-rot gesperrt, Cuisance 5. gelbe sind natürlich gerade Jamfi auch, da kann ich mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Wir haben mit Jan Niklas, das habt ihr auch schon öfter hier gehört im Podcast, einen eingefleischten Osnabrück-Fan wirklich als Arbeitskollegen, mit dem man natürlich auch viel quatscht und der auch gesagt hat, ey, nach der Drittligasaison letztes Jahr, Jamfi, ein absolutes Biest, das wird ein Rohpunkter vor dem Herrn werden, den müsst ihr mitnehmen zu dem Preis am Anfang des Jahres. Ich habe ihn mitgenommen am Anfang des Jahres und er hat in der Hinrunde gepunktet, als ob der 2 linke Füße und keine Augen hätte. Also der Typ hat wirklich, der hat sich von einer 10 zur nächsten 23, zur nächsten minus 5 gehangelt. Das war der Wahnsinn. Aber in der Rückrunde, muss man sagen, und gerade in den letzten 3-4 Wochen, hat der sich echt zu einer absoluten Säule auch einfach jetzt nicht nur Kickbase-Punkte bezogen, sondern auch von seinen Performances an sich her. In der Hinrunde war das Problem oft, die Physis ist da, natürlich, das Tempo ist da. Aber er hatte halt immer mal so ein bisschen diese Guillermo Ramos-Vibe, so ein bisschen der Ambrosius, wo du irgendwie immer Angst hast, wenn die am Ball sind, ob die nicht irgendwelche wilden Harakiri-Ideen wieder haben.
Ungestüm.
So ein bisschen, das trifft's gut, so ein bisschen ungestüm unterwegs sind. Hat sich aber in den letzten Wochen echt wirklich gemausert zu einer richtigen Stütze, war sehr sicher unterwegs, wird den Osnabrückern auf jeden Fall wehtun, sein Fehlen da hinten. Und Cuisance braucht man nicht drüber sprechen, glaube ich. Also der Mann für die Standards, der Mann fürs Besondere, jetzt am Wochenende den Elfer da reingezimmert. Das ist auf jeden Fall ein absoluter Gamechanger, gerade offensiv für die Jungs. Und mit den beiden Stützen, die dann fehlen, in Lautern, die ebenfalls mit Rückenwind jetzt in den letzten oder durch die letzte Woche in dieses Spiel gehen könnten oder dürften, wird's schwer. Ich sehe trotzdem auf Osnabrücker Seite zuletzt 2 Siege und wir sprechen von 2 Siegen gegen Hannover und den HSV gegen 2 Aufstiegskandidaten. nur eins der letzten 6 Spiele verloren. Der Anschluss ist jetzt mit diesem Sieg, auch da haben wir schon drüber gesprochen diese Woche, Anton, jetzt hast du wirklich wieder Anschluss, ne? 18 Zähler, es sind jetzt noch 6 auf Braunschweig, 7 auf Lautern, wo jetzt das direkte Duell ansteht. Das ist schon wieder so, da ist eine Schlagdistanz gegeben, ne? Und in den letzten Wochen war es immer so, ja, 7, 8, 9 Punkte, da brauchst du schon eine Serie, die man jetzt bei Osnabrück irgendwie nicht sieht, so, ja, kleine Resthoffnung. Aus meiner Sicht sind es jetzt wirklich, also 6 Punkte sind eine Spanne, die kannst du auf jeden Fall ziehen in noch 10 verbleibenden Spielen, gerade jetzt mit 1, 2 direkten Duellen noch. Ich sehe, dass das ein für Osnabrück krass entscheidendes Spiel auf jeden Fall wird. Verlierst du das gegen Lautern, sind schon mal direkt wieder 10 Punkte auf Platz 15. Das ist dann wieder ein Polster, wo ich sage, ey, das muss reichen auf Osnabrück, für Kaiserslautern eben. Dann ist es wahrscheinlich auch auf Braunschweig oder Rostock, die ebenfalls im direkten Duell am Wochenende spielen, hast du wahrscheinlich auch wieder so, ja, sagen wir mal 7 bis 9 Punkte Rückstand. Wenn du aber gewinnst und auf Lautern dann wirklich nur noch 4 Punkte hast, wahrscheinlich sogar auf einen Punkt an Rostock ran bist oder 2, dann geht natürlich wieder viel. Also absolut do or die für Osnabrück, oder?
Ja, finde ich auch. Und ich würde eigentlich auch sagen, dass durch die beiden Siege zuletzt gegen die Big Boys der Liga das Momentum auf Seiten der Osnabrücker liegt, aber die Ausfälle tun halt brutal weh. Also ja. Kapitän Giamfi raus, Spielmacher Cuisance raus, der auch an beiden Toren beteiligt war jetzt gegen den HSV, lässt mich schon eher mit mulmigem Gefühl zurück. Und deshalb glaube ich, dass die in Lautern nicht gewinnen werden und damit dann irgendwie über kurz oder lang schon auf diesem letzten Tabellenplatz sitzen bleiben werden. Auch wenn sie sich jetzt eigentlich gerade mal in der Position gebracht haben, mit vielversprechenden Aussichten nochmal ranzuschmecken. Aber ich denke, mit einer Niederlage in Lautern ist das Ganze schon wieder relativ, relativ zementiert da unten.
Ja, geh ich mit. Wenn es in Osnabrück wäre, wäre es noch was anderes für mich, aber bei Lautern auf der anderen Seite kommt halt eben auch viel dazu, also zusammen, ne, mit dem 3-0 letzte Woche im direkten Duell, Heimspiel auf dem Betzenberg, wissen wir, ist immer noch mal was ganz anderes. Wenn es nicht so gut für die Lautra auch kurzfristig aussehen würde, dann würde es mich vielleicht noch mal anders stimmen, aber ich gehe da schon mit dir, die Tendenz spricht auf jeden Fall nicht für Osnabrück. Um das Ganze hier zu vervollständigen, auch gucken wir uns da nochmal das Programm an. Es ist jetzt eben Lautern, danach Düsseldorf, Wiesbaden, Fürth. Ja, also höchstens mal, wenn man es gut meint mit den Osnabrückern, ein durchwachsenes Programm. Aber gerade mit Düsseldorf und Fürth plus eben der Partie gegen Lautern, die wir tendenziell eher bei den Roten Teufeln sehen, dürfte das schon auch vom Programm her nicht sein, wo man jetzt die größte Punkteausbeute erwartet demnächst und dementsprechend auch bezüglich Kickbase wahrscheinlich einen Jumpy vielleicht bei Comeback, vielleicht einen Cuisance, der sowieso für mich eigentlich das größte Potenzial immer mitbringt bei den Osnabrückern. Einen kleinen Hansel ist natürlich eine Bank immer, aber da hört es auch schon langsam auf dann, oder?
Ja, denke ich auch. Wo wir gerade bei Cuisance noch waren, kannst du dich an einen Elfmeter erinnern, der besser geschossen war als der von Cuisance jetzt?
Also, ich wüsste es nicht. Wir kommen gleich im Trio, was heute logischerweise nicht von Tusche präsentiert wird, kommen wir auch noch zu einem sehr schönen Tor vom Wochenende, wo ich auch dachte, so, wenn diese Bälle perfekt in die Naht hinterm Pfosten reinfallen oder am Gebälk irgendwie, dass sie dann so durchs Tor gleiten, durchs Tornetz gleiten, das gibt mir so viel. Und wenn du einen Elfer so schießt, dass das der Fall ist, dann heißt das schon einiges. Also der war schon sehr brutal geschossen. Ich könnte mich jetzt an keinen besseren erinnern.
Das sind auch diese ASMR-Torgeräusche, die du nur bei so Profitoren hast, gell? Die sind nach dem perfekt gespannt und so. Und dann raschelt es da hinten noch am Metall, wenn es einschlägt.
Brutal. Ja. Da hebt so kurz an hinten das Metall. Oder wenn er so durchs Netz geht und du so dieses hörst, weißt du, was ich meine?
Ja, das ist und dann dieses so Klackern geil. Von dem mit perfekt.
Ja, sehr geil. Okay, aber dann haben wir damit auch Osnabrück erstmal soweit abgefrühstückt. Wir sehen das Spiel bei Lautern, das ist wahrscheinlich das größte oder der erstmal wichtigste Fakt jetzt für die kurzfristige Kickbase-Planung. Und wir gehen weiter zu Braunschweig, wo so ein bisschen, ja, ein etwas anderes Muster jetzt zu finden ist als bei den anderen beiden. Osnabrück, Anfang Rückrunde, fast absolute Ernüchterung irgendwie gehabt. Auch die Lautra an Boden verloren ohne Ende und jetzt kurzfristig wieder den Turnaround vielleicht geschafft. Muss man ja mal abwarten, war jetzt eben nur ein Spiel. Braunschweig ist gestartet wie die Feuerwehr unter Daniel Scherning. Hat seit dem 8.12. 5 Spiele gewonnen, 1 Unentschieden geholt, nur 3 verloren. 3 von diesen 4 Spielen, die man nicht gewonnen hat, waren aber eben die letzten 3. Das heißt, davor hatte man eine Statistik von 5 Siegen aus 6 Spielen. War davor ja auch so ein bisschen ja, schiedlich-friedlich mit Osnabrück da auf 17 und 18 ordentlich abgekapselt vom Rest. Mittlerweile belegt man den Relegationsplatz mit 24 Zählern, ein Punkt Rückstand auf Lautern und spielt jetzt am Wochenende gegen Rostock. Auch da direktes Duell, letzter Sieg, ja, jetzt auch schon wieder ein bisschen her, war dann im anderen direkten Duell und zwar gegen die Roten Teufel eben aus Lautern. Ich habe mir auch die letzten Spieltage an sich mal angeschaut, von den Ergebnissen her. Viele Tore schießt Braunschweig nicht, obwohl jetzt auch der ja, etatmäßige Top-Stürmer Anthony Udja wieder für die Startelf in Frage kommt seit ein paar Wochen. Ryan Philipp läuft nicht mehr so krass heiß, wie er es eine Zeit lang getan hat. Ich glaube, es hing auch viel wirklich an seiner Topform eine ganze Zeit lang, was die Ergebnisse anging. Was erwarten wir von Braunschweig? Pendelt sich das so ein bisschen ein in der Flaute, die wir auch in der Hinrunde gesehen haben? Oder glaubst du, die kriegen am Wochenende gegen Rostock wieder die Kurve?
Ich glaube nicht, dass sie eine krasse Flaute erleben werden. Sie haben natürlich mit den, was waren das, vielleicht 4, 5 Siege innerhalb von kürzester Zeit schon krass overperformed. Aber bei Braunschweig mache ich mir eigentlich da im Tabellenkeller relativ wenig Sorgen, dass die absteigen werden. Nicht, weil sie nicht in die Not geraten oder weil sie nicht vielleicht auch Relegation spielen. Aber für mein Gefühl sind Osnabrück und Rostock viel, viel gefährdeter. Und Braunschweig, so wie sie gerade spielen und so wie ich auch das Gefühl habe, dass da irgendwie auch seitdem Bicakcic zurück ist, seitdem der Trainerwechsel war, dass die da einfach nochmal einen ganz, ganz anderen Teamspirit entwickelt haben und eigentlich alle recht optimistisch wirken, das auch dieses Jahr wieder zu schaffen, mache ich mir da eigentlich relativ wenig Sorgen und würde auch mit einem Heimsieg beziehungsweise zumindest mit einem X gegen Rostock gehen und glaube nicht, dass sie zu Hause gegen Rostock verlieren.
Ich finde es Wahnsinn, wie schnell sich die Wahrnehmung von Daniel Scherning gerade so im Zweitliga-Jargon, sage ich mal, gewandelt hat. Vielleicht bin ich da auch so ein bisschen biased durch die Bielefelder Vergangenheit von diesem Mann, aber wo du jetzt gerade sagst, so ja, seit dem Trainerwechsel da alles stabilisiert und so, man hält echt was von Scherning als neutraler Beobachter, oder?
Ja, solider Zweitligatrainer, also würde ich auf jeden Fall sagen, dass du da nichts falsch machst und vor allem auch die Zahlen sagen es ja in dem Fall, dass du halt schon daran festmachen kannst, dass nach dem Wechsel irgendwie für Braunschweig schon vieles besser gelaufen ist. Aber wie gesagt, glaube ich auch, dass Ermin Bicakcic als erfahrener Spieler, als Rückkehrer so einer Mannschaft schon sehr, sehr viel Stabilität gibt. Wo man auch gespannt sein darf, ob Anthony Udja, der ja in den ersten 4, 5 Spielen wirklich der Einzige war, der in Braunschweig das Tor getroffen hat, ob der auch wieder ein bisschen Sicherheit und Erfahrung vorne mit reinbringt oder ob er eigentlich den anderen, einem Gomez und einem Philipp, den Platz vorne jetzt gerade überlassen sollte.
Ja, ich bin gespannt, aber ich habe auch nicht die Kraft, jetzt noch weiter über Daniel Scherning zu diskutieren. aber ein Szenario würde ich dir gerne noch geben, und zwar Osnabrück gewinnt gegen Lautern, Rostock gewinnt gegen Braunschweig. Wir haben Lautern 25, Rostock 25, Braunschweig 24, Osnabrück 21. Auch in diesem Szenario, wenn Braunschweig sich nach dem Spieltag auf Platz 17 wiederfindet, Osnabrück nur noch 2 oder 3 Punkte im Nacken, die anderen beiden vor sich, auch dann siehst du sie als zu stabil im Moment an, dass du sagen würdest, okay, die tippe ich auf einen der beiden direkten Abstiegsplätze. Da siehst du schon klar Rostock-Osnabrück, ne?
Eigentlich ja. Man müsste natürlich nochmal kurz auf das Programm in den kommenden Wochen gucken, aber ich glaube, das wird relativ bunt gemischt sein und da wirst du noch ein paar starke Gegner haben, ein paar mittlere, ein paar schwächere. Und ich glaube nicht, dass Braunschweig 17 oder 18 finisht, aber 16 kann schon gut sein, ja.
Ich gebe dir das Programm für die nächsten Wochen, jetzt eben Rostock, dann Paderborn, Elversberg, Düsseldorf.
Ich glaube, dass sie gegen Rostock gewinnen. Ich glaube, dass Paderborn wie immer eine Wundertüte ist und da entweder mit 4-0 vom Hof gejagt wirst oder dir aber auch mal ein knappes 2-1 oder sowas sichern kannst. Ja. Elversberg, glaube ich, da ist die Luft langsam raus, die haben gut gepowert, die haben ihre Punkte aber eigentlich auch schon fast gesammelt. Deswegen glaube ich da, dass du auch zu Hause gegen Elversberg nochmal gewinnen kannst, wenn nicht sogar musst. Und bei Düsseldorf sehe ich dieses Jahr mit der Konstanz relativ ähnlich wie zu Paderborn, dass du da einfach nicht weißt, was du bekommst und entweder du erwischst einen guten Tag und kannst da was holen oder es kann aber auch bitterböse ins Auge gehen.
Ja, aber insgesamt wahrscheinlich von den drei Teams, die wir bisher besprochen haben, noch das beste Programm, ne? Wir haben jetzt keinen, wo wir sagen, okay, nur direkte Duelle, alles irgendwie untere Tabellenhälfte. Es sind schon immer Top-Teams dabei eigentlich, wo wir jetzt hier an der Stelle nur Düsseldorf vermeintlich haben. Aber Paderborn, du sagst schon immer eine Wundertüte. Trotzdem insgesamt wahrscheinlich noch das solideste Programm, was die eigene Punkteausbeute oder tendenziell die mögliche Punkteausbeute angeht.
Ja, kann man schon so sagen.
Gut, dann haben wir noch ein Team auf dem Zettel, worüber wir kurz sprechen möchten. Und vor allem möchte ich darüber sprechen, weil die für mich irgendwie eine krasse, ja, also natürlich auch aus der Historie und aus dem Kader, aus der Kaderstruktur heraus, eine krasse Sonderstellung da unten im Keller einnehmen. Es ist natürlich von Schalke die Rede. Zuletzt dreimal Sieg und Niederlage im Wechsel, also gewonnen, verloren, gewonnen, verloren, gewonnen, verloren, beziehungsweise mit Niederlage angefangen und jetzt eben mit dem Überraschungssieg gegen Liga Primo St. Pauli beendet oder abwarten, ob die Serie damit beendet ist, zumindest erstmal aufrechterhalten. Impliziert so ein bisschen, dass da echt immer alles möglich ist bei Schalke, was aber auch genau das ist, was ich besprechen möchte, weil du hast es eben schon gesagt, so du gehst die ganze Saison nicht unbedingt mit Lautern, außer ein, zwei Ausnahmen. So, du hast bei Osnabrück ein, zwei Ausnahmen, mit denen du gehen kannst. Du hast bei Braunschweig ein, zwei Ausnahmen, wahrscheinlich mit denen du gehen kannst, wobei ich die da sogar noch am wenigsten sehe von so der Upside her von Einzelspielern. Bei Schalke habe ich so ein bisschen das Gefühl und bei mir hat sich das auch, wie sagt man, manifestiert zu Beginn der Rückrunde in einem ganz expliziten Duell. Und zwar hatte ich Mörkin und Aueyan. Und es war so, ich hatte die Wahl zwischen denen und ein, zwei anderen so Mid-Tier-Performern, sage ich mal, von denen man jetzt keine Riesensprünge erwartet. Und ich bin trotzdem das Risiko dann mit den Schalkern gegangen, beziehungsweise mit einem der Schalker, den ich dann aufgestellt habe. Und du erinnerst dich wahrscheinlich, es war schon eine relativ enge Nummer so zu Beginn der Rückrunde. Wer dürfte da starten, wer nicht? Mörkin war noch eine Woche gesperrt und so weiter und so fort. Ich habe das Risiko eines Schalkers genommen, weil ich da eben immer das Potenzial sehe, da kann von bis alles passieren und habe verzichtet auf Spieler, wo ich gesagt habe, 60, 70 Punkte machen die auf jeden Fall. Und so sehe ich es auch irgendwie im weiteren Verlauf jetzt, um da vielleicht auch mal das Programm reinzuwerfen. Du hast gesagt, Paderborn kommt jetzt, immer absolute Wundertüte. Danach Hertha, Karlsruhe, Hannover. Gerade von der Form her ist Karlsruhe natürlich wirklich ein Brett im Moment. Hertha ist auch ein Team, da kann immer alles passieren, gerade in dem direkten Duell, also die beiden Absteiger können von absoluten Kreisklasse-Fußball bis zu einem Wochenende, wo du sagst, die gehören in nichts anderes als die Bundesliga, können die irgendwie alles dieses Jahr. Hannover so ein bisschen am Schwächeln im Moment, eigentlich aber auch absolutes Top-Team für mich in dieser Saison. Tendierst du oder würdest du im direkten Duell eher zu Schalkern tendieren, als sagen wir mal zu Cuisance, Jamfi und Co.? Oder sagst du auch bei Schalke so, boah, ey, diese Ungewissheit einfach, das sehe ich nicht.
Tendenziell würde ich schon zu Schalkern tendieren, weil ich auch diese positiven Ausreißer, die du angesprochen hast, schon auch ab und zu mal wieder sehe. Aber das Programm, das hatte ich so nicht auf dem Schirm und das klang jetzt schon sehr düster, ehrlich gesagt. Also das sind alles Mannschaften, wo man wirklich klar sagt, nee, die sind dieses Jahr besser. Also ja. Deswegen finde ich es schwierig. Aber hast du von dem Spiel gegen Pauli was gesehen oder hast du ein bisschen geguckt, wie die es angegangen sind? Weil die Tabellenführer da so wegzufegen, ist natürlich schon auch ein starkes Stück.
Ja, wir haben es gesehen, ehrlicherweise, also es war ja Freitagabend dann und ich habe es mit Janni sogar zusammengeschaut und noch ein paar anderen Kollegen. Dementsprechend weißt du, wie das ist, ne? Wenn wir uns alle paar Wochen, Monate mal sehen, dann wird da viel gequatscht und ein bisschen unaufmerksamer verfolgt, aber es war schon so, dass, ich hoffe, ich erzähle jetzt hier keinen Stuss, das ist einfach nur meine Wahrnehmung dann jetzt gewesen, als nicht 100% aufmerksamer Zuschauer, dass Schalke da schon versucht hat, wirklich das Spiel mitzumachen, so, ne? Ich meine, natürlich im eigenen Stadion ist es wahrscheinlich auch der Weg, den du gehen musst dann in so einer Partie, wenn du dich da von Pauli einlullen lässt, dann hast du wieder in den aktuellen Zeiten, glaube ich, relativ fix das Problem, dass die Arena ein bisschen unruhig wird, dann hast du relativ fix das Problem, dass Pauli sich wieder in den Rausch spielt, wo du wahrscheinlich keinen Fuß mehr in die Tür kriegst. Deswegen tendenziell haben die es schon eher versucht oder haben die schon eher versucht, da wirklich aktiver Teilnehmer in dem Spiel zu sein. Und so wie ich es wahrgenommen hatte, waren dann auch einfach die Summe an Chancen, ich würde jetzt einfach mal aus dem Bauch heraus sagen, die Abschlüsse lagen auf jeden Fall vermehrt auf Schalker Seite. Der Ballbesitz dann am Ende einfach durch die Spielkontrolle, die Pauli sich über die Saison so aufgebaut hat, diese Selbstverständlichkeit mit Ball am Fuß, war dann schon ein bisschen mehr bei den Hamburgern, glaube ich. Aber es war insgesamt ein Spiel, wo du auf jeden Fall nicht Tabellenersten gegen, was war Schalke, ist auf 14 geblieben, glaube ich, ne? Tabellenerster gegen Tabellenvierzehnter hast du da auf keinen Fall gesehen.
Ja, würde ich tendenziell auch so bestätigen können. Ich habe es nicht gesehen, das Spiel, aber ich habe es mir in der Nachbetrachtung nochmal angeschaut und ein bisschen erklären lassen, wie Schalke das geschafft hat. Und ich habe auch geschaut, 57% Ballbesitz pro St. Pauli war es auf jeden Fall. Und ich habe gehört, dass Schalke wohl relativ stark Mann gegen Mann über den ganzen Platz gespielt hat, was sie ja eigentlich zu Beginn der Saison schon gespielt haben.
und was da ja gar nicht funktioniert hat. Ja. Aber jetzt gegen St. Pauli war es irgendwie ein relativ probates Mittel. Und ich hatte auch in den Highlights, die ich gesehen habe, das Gefühl, dass sie schon auch gute Torchancen rausgespielt haben. Und dass dann Kabadai da doppelt trifft, ist natürlich auch nicht schlecht.
Ja, ja, ist schon, also da musst du dann natürlich auch ein Stück weit Momentum einfach auf deiner Seite haben, ein bisschen Spielglück auf deiner Seite haben. Das zweite Tor vor allem, wenn ich es jetzt richtig vor Augen habe, von Kabadai war dann ja auch, ich will jetzt nicht sagen Zufallsprodukt, aber dass der Ball ihm da dann auf den Schlappen fällt, so das brauchst du halt auch einfach mal das Glück. Aber gerade dieses Thema, was ich sehr interessant finde mit 1:1-Verteidigung, ich glaube, es ist halt was ganz, ganz anderes, wenn du jetzt gerade in der Nachbetrachtung, ich meine, natürlich bist du dann immer schlauer, aber wenn du sagst, okay, Saisonbeginn, es lief dann irgendwie generell nicht perfekt für Schalke und zu Saisonbeginn war es ja auch so, ja, du hast es teilweise mit dieser 1:1-Verteidigung versucht, aber es war ja schon so, dass du von Anfang an eigentlich gemerkt hast, boah, so richtig warm mit der Art und Weise, wie sie Fußball spielen wollen, mit dem System. Also du hattest nie das Gefühl, dass du gesagt hast, ey, die kommen aus einer Vorbereitung raus, wissen genau, was die spielen, was die machen wollen und lassen sich dann nicht beirren in ihrem Konzept so. Sondern ich finde, du hattest halt eher das Bild von einem verunsicherten Absteiger, der weiß, wie hoch die Erwartungen an ihn sind, wo du dann mit dem 1:1-Verteidigen halt eher ein Problem hast von, okay, eigentlich musst du das mit einer Selbstverständlichkeit spielen, die deinem Status gerecht wird. Dazu bist du aber nicht in der Lage und das crasht dann irgendwie alles so, was auch dein Mindset jetzt mal blöd gesagt angeht. Und jetzt bist du halt in einer Position gewesen gegen Pauli, wo du sagst, ey, du bist eigentlich der Underdog, du bist der in diesen 1:1-Duellen dann der Wadenbeißer ist und seinem Gegenspieler auf dem Fuß stehen muss und nicht derjenige, der sich irgendwie aus Deckung lösen muss, der eigentlich den Anspruch haben muss, ich bin auf 11 Positionen besser als der Gegner so. Ich glaube, das macht es an und für sich, wenn du so eine Art und Weise versuchst zu spielen, die halt einfach viel über Einstellung, viel über eklig sein kommt, macht es das einfacher, wenn du eben in der Rolle bist, wie es Schalke jetzt gegen Pauli war, als wenn du der Absteiger bist, der sich vielleicht seiner Sache nicht ganz so sicher ist, wie er es nach außen verkaufen will, so weißt du?
Ja. Was wir auch noch gar nicht besprochen haben, ist, dass Schalke ja auch dieses klärende Gespräch hatte oder dieses mannschaftsinterne, diese Aussprache unter der Woche. Ich weiß nicht, ob das auch so ein bisschen wie so ein reinigendes Gewitter gewirkt hat und jetzt mit Reset auf Null wieder Vollgas zusammen loslegen kannst.
Ja.
Ich glaube aber, also für mich macht es einen Eindruck, als hast du jetzt ein Team taktisch geknackt, musst aber irgendwie in den nächsten Wochen auch erstmal bestätigen, dass du auch wieder selber Ideen und Leistungen und so weiter auf den Platz bringst. Aber wenn Schalke das bringt, dann glaube ich, spricht nicht viel dagegen, dass du noch den nötigen, was werden es sein, 6 bis 8 Punkte holst, wahrscheinlich schon ein bisschen mehr, aber dass du auf jeden Fall durchgehst.
Ja, aber also was wäre für dich jetzt denn der richtige Ansatz? Was du gerade gesagt hast, hört sich ja an nach so ein bisschen, okay, jetzt hast du einen Gegner geknackt und jetzt musst du wieder so ein bisschen zu dir selbst finden und sagen, okay, wir versuchen unseren Fußball wieder auf den Platz zu kriegen. Wir versuchen irgendwie wieder aus dieser Underdog-Rolle heraus uns zu dem Schalke zu entwickeln, was wir sein wollen. So. Oder sagst du, mit der Historie, die die Saison bis jetzt uns und Schalke selbst geliefert hat, mit der kurzfristigen Historie, wie du Pauli geknackt hast, sollte es eigentlich eher ja so einen Finish dieses Jahr werden von du gehst jetzt eben jedes Spiel eher über die Einstellung an, gehst über den Fight, gehst darüber, dass du dich eben mitten im Abstiegskampf befindest und hast vielleicht gar nicht mehr den Anspruch, geilen Fußball zu spielen, sondern eben das Malocher-Schalke zu sein, was du die letzten Jahre in der ersten Liga warst.
Ja, ich glaube, das musst du auch sein. Also jetzt den Anspruch zu haben, wir sind das große Schalke aus der Bundesliga und müssen hier an die Wand spielen. Ich glaube, das wäre falsch, aber ich glaube, den gibt es auch so momentan nicht mehr auf Schalke, dass die schon sehr gut Bescheid wissen, dass die einfache Zeit Punkte brauchen, weil so ein Drittliga-Abstieg wäre wirklich eine Vollkatastrophe auf Schalke.
Ja, ja.
Und deswegen denke ich, dass du schon eher guckst, wie du wen noch knacken kannst und mehr über die Mentalität kommst, als jetzt sagst, wir werden jetzt in den nächsten Wochen uns dezidiert eine Spielidee entwickeln und Schalke wirst du immer daran erkennen, dass wir so und so spielen. Aber deswegen glaube ich schon, dass über die Qualität der Spieler in der Mannschaft schon möglich ist, die ein oder anderen Kickbase-Punkte mitzunehmen und dass man am Ende auch relativ unbeschadet in der Liga bleiben wird.
Ja, perfekt, weil auf die Antwort habe ich gehofft, die habe ich auch erwartet von dir, weil das kommt für mich dann, ja, im Prinzip Kickbase-related, dem gleich, dass ich sage, sowohl gegen Paderborn, die eine gute Spielanlage haben, die, gerade wenn man sich so die ganzen Stats mal anschaut in dieser Saison, eigentlich einen sehr, sehr guten und sehr, sehr, ja, dominant ist vielleicht nicht ganz das richtige Wort, aber du weißt, wie ich es meine, die einen Fußball spielen, der, ja, die Idee des Gegners eher mal so ein bisschen unterbuttert, als dass du da die irgendwie den Stempel des Gegners aufdrücken lässt, so sage ich es mal vielleicht. Also Paderborn-Spiele sind oft maximal offene Spiele, aber selten Spiele, wo Paderborn weniger stattfindet als der Gegner. So, das trifft vielleicht ganz gut. Du hast eine Hertha, die du danach triffst, die auch mittlerweile eigentlich in der Spielidee ich auf jeden Fall deutlich über Schalke sehe. Du hast einen KSC, der wirklich gut in Form ist aktuell, und du hast Hannover, die sich dieses Jahr einfach so ein bisschen als Top-Team herauskristallisiert haben. Ausgehend von dem Ansatz, den du gerade genannt hast und den ich da vorher auch so ein bisschen versucht habe, durch die Blume schon zu callen, sodass du jetzt eben über dieses Maloren kommst, über den Kampf und dann nicht, du hast es gesagt, keine dezidierte Spielidee irgendwie versucht zu erarbeiten, würde für mich bedeuten, selbst wenn man sagt, okay, Schalke hat immer das Potenzial auf so Breakout-Spiele, in den Punkten, wenn wir über Rohpunkte, wenn wir für Dominanz in Spielen oder über Dominanz in Spielen, wenn wir über viele Aktionen mehr als der Gegner und sowas sprechen, das sehe ich dann eigentlich nicht mehr dieses Jahr. Also selbst wenn es mal geil läuft, dann wird es vielleicht über ein Ergebnis von 2-3-0 geile Bonuspunkte geben. Du wirst natürlich die Torschützen und so relativ weit oben haben, aber ich glaube, wir sehen es nicht mehr dieses Jahr. Vielleicht mit Ausnahme mal von einem Ron Schallenberg, der an Rohpunkten auf die 100 oder kurz drüber geht. Wir werden jetzt aber keinen Schalker Zehner mehr dieses Jahr sehen, der da Schnittstellenbälle ohne Ende spielt, tödliche Pässe ohne Ende spielt und Punkte ohne Ende über Aktionen ohne Scorer sammelt, oder?
Ja, denke ich auch. Ich bin während deines Schalke-Monologs gerade ein bisschen abgeschweift und habe mir nochmal die Spieler angeschaut und würde gerne mit zwei Fragen das ganze Abstiegsthema abrunden und schließen.
Können wir endlich los?
Ja, Moment, ich muss mir gerade noch ein Ticket organisieren. Welche S-Bahn nehmen wir nochmal?
Du holst dir jetzt am besten mal das Deutschland-Ticket. Das geht ganz schnell. Und schon können wir mit allen Bussen und Regionalbahnen fahren, wann wir möchten.
Und auch, wohin wir wollen?
Ja, wir steigen einfach ein und müssen uns mit dem Deutschland-Ticket um keine weiteren Tickets kümmern. Egal, ob du montags damit ins Büro fährst oder wir spontan nach Berlin wollen oder am Wochenende ins Grüne.
Okay, das heißt, wenn ich mit den Jungs zum Auswärtsspiel will, steige ich einfach mit meinem Ticket in die Regionalbahn und den Bus und fahre zum Stadion?
Ja, ganz genau. Aber jetzt geht's erstmal zum Shoppen in die Stadt. Und? Wann möchtest du losfahren? Jetzt informieren unter bahn.de/deutschlandticket.
Weißt du, wer gerade teuerster Schalker ist bei Kickbase?
Boah, also eigentlich so auf dem, im allerersten Moment müsste man jetzt über, also hätte ich jetzt Karaman auf dem Schirm, aber wenn du so fragst, die Stürmer dürfen es nicht sein, dafür sind sie zu unsicher.
Ja, Quick Shoot einfach.
Ja, ich wäre mit Karaman gegangen.
Es ist Karaman und es ist ein unverschämter Preis. Es sind 12,1 Millionen.
Ja, das ist halt völlig wild. Das kommt aber auch so ein bisschen daher, weil Karaman immer so als der Gamechanger für Schalke irgendwie kommuniziert und hingestellt wurde. Ne? Da hieß es ja immer, auch in der Winterpause, ja, performt Karaman nicht, wird das gar nichts, aber der kann Schalke da unten rausschießen und so. Das hat, glaube ich, echt bei allen so ein bisschen dieses getriggert von keine Ahnung, so in der Kreisliga sagt man immer, Kapitän Nummer 10, alle Standards, so. Das Image hat ihm das ein bisschen aufgedrückt, ne?
Wer würdest du sagen, hat mehr Scorer, Ragnar Ache oder Kenan Karaman?
Ja, wenn du so fragst, wird's Karaman sein.
Es ist Karaman. 8 Buden, 5 Assists und Ache hat 12 Tore.
Ja, ist schon krass. Ache, also fairerweise Ache ja auch hin und wieder ausgefallen, ne? Aber ja, Karaman, glaube ich, auch nicht die ganze Saison fit. Also das ist schon eine echt gute Ausbeute, aber ich sehe ihn nicht als denjenigen, den ihr für 12 Millionen plus Overpay holen solltet.
Ja, aber was ich eigentlich fragen wollte, Kabadei hat ja auch zweimal Torjubel aus der FIFA-Kiste ausgepackt. Einmal Knierutscher, wo er dann so vorüber gekippt ist. Und beim zweiten Tor Ronaldo-Jubel fand ich natürlich erstens beim 1-0 und was war das sogar, 2-1 oder sowas oder 2-0, bisschen früh so exzessiv zu jubeln. Ich weiß, dass du eh kein großer Jubelfan bist, habe ich aus dem Podcast schon rausgehört, aber was ist dein Lieblingstorjubel?
Also da muss ich jetzt kurz überlegen. Ich will ganz kurz noch einhaken bei diesem Knierutscher, den du gerade genannt hast. Hast du auch immer und du hast ja sogar eine Historie mit einer schweren Knieverletzung jetzt schon hinter dir. Ich zum Glück nicht. Aber trotzdem habe ich immer so dieses Gefühl, wenn Leute auf furztrockenem Rasen zu so einem Knierutscher ansetzen und dann immer so, bei Kabadei war das auch so, oder? Ich habe es nicht mehr ganz genau auf dem Schirm, aber der ist doch auch auf die Knie und kein Zentimeter gerutscht, direkt so nach vorne weggeknickt und hat da irgendwie die Fassrollen hingelegt. Ich weiß noch ganz genau, Anatol saß neben mir im Office, der hatte auch mitgeguckt Freitagabend und meinte direkt so, Junge, bist du bekloppt oder was? Was gehst du da auf die Knie, ey? Machst du dich mehr kaputt als alles andere? Und genau das sind meine Gedanken auch immer bei sowas. Da denke ich mir immer so, also egal wie überschwänglich du jubelst und also ohne ihm zu nahe treten zu wollen, auch wo du gerade gesagt hast, die Jubel vielleicht ein bisschen früh, ein bisschen exzessiv. Ich glaube nicht, dass ein Yusuf Kabadai in dem Moment viel nachdenkt, wo er da zum Knierutscher ansetzt. Aber so weit muss ich doch denken, dass ich mir nicht im Zweifel da die Kniescheibe noch rausscheppere, oder?
Ja, weiß ich gar nicht. Also ich glaube jetzt nicht, dass Torjubel verboten werden, wie es Skifahren für die Fußballer. Aber ich glaube, dass dieses vorne Überkippen mit dem Winkel zusammenhängt. Weil wenn du aus einem sehr großen Winkel auf den Platz fällst, dann hast du ja keinen Schwung. Wenn der Winkel flacher ist, dann rutschst du auch.
Ja, safe. Aber also in erster Linie hängt das ja damit zusammen, wie feucht ist der Rasen. Weil wenn der feucht ist, dann kannst du auch aus einem hohen Winkel runterkippen, sozusagen aus dem Lauf. Und dann rutschst du halt. Ja, genau. Ja, aber ja. Nee, ich meine einfach nur so als Spieler. Also ich würde niemals, wenn der Rasen so trocken ist, so jetzt auch mal einfach gesagt, was weiß ich, Sommer, 25 Grad, ich weiß, ja, ja, der Platz ist trocken, so, da setze ich doch nicht auf die Knie an zum Torjubel, so, oder? Das ist halt, ja, keine Ahnung, finde ich ein bisschen wild. Aber gut, genug drumherum gequatscht. Ich muss mir jetzt einen Torjubel überlegen, den ich geil finde. Ja, du sagst es, ich bin kein großer Jubelfan. Ich habe mir selten Gedanken drüber gemacht. Ja, du sollst vorlegen.
Zwei Spieler, ikonisch. Daniel Sturridge, wie er mit seinen Armen
getanzt hat. Ja.
Und der zweite ist Matuidi mit diesem Le Charo, oder Charo, wie das heißt.
War das dieser Entenlauf von Matuidi nicht?
Das ist dieses Armgewackel, ja, so in die Knie gehen und dann so gewackelt.
Ja, genau. Daniel Sturridge, den Jubel habe ich tatsächlich auch immer bei FIFA gemacht früher, als der ein Ding war. Der ist schon auch sehr geil. Mir fallen jetzt oft also aus dem Stegreif und auch echt keine geilen Jubel ein. Was ich, muss ich sagen, welchen ich damals geil fand, den würde ich jetzt niemals als meinen Lieblingsjubel betiteln, aber da weiß ich, dass ich in der Zeit den Spieler ziemlich gefeiert habe und seinen Jubel auch immer ganz geil fand, war Pfeil und Bogen von Mladen Petric.
Oh ja, auch nicht schlecht.
Den fand ich auch immer geil. Also der wird, wenn ich mir jetzt länger Gedanken machen würde, es wahrscheinlich nicht in die Shortlist schaffen, aber den hatte ich gerade so vor Augen, fand ich ganz geil.
Aber es muss schon so ein Signature-Jubel sein, gell?
Ja, es muss schon. Also wenn man über die geilsten Jubel spricht, dann kann man jetzt nicht sagen, ja, okay, irgendwie aus der Emotion heraus war es irgendein... Was auch natürlich geil war früher, diese, ich weiß nicht, das war irgendein dänischer Erstligist, ja, oder sowas. Ja,
diese Team-Jubel.
Genau, ja, ja. So, da weiß ich noch, die Toilette hatten sie, so, wo ein Spieler im Prinzip den Toilettensitz gemacht hat, einer hat sich draufgesetzt und hinten gab es noch einen, der war die Spülung, die dann betätigt wurde.
Ja, oder so Fahrrad, dann, Ruderboot,
das, den Fisch genau, gefangen. Genau, den Fisch und das Fahrrad hätte ich jetzt auch noch gehabt.
Ja, da gab es schon eine Menge.
Ja, die sind schon auch geil gewesen. Also eigentlich fände ich es am geilsten, wenn ich jetzt sagen würde, okay, ich am Sonntag hier auf den Kreisligaplätzen des Landes müsste irgendwie mir einen Jubel überlegen, dann würde ich, glaube ich, überlegen, auf jeden Fall in Richtung mit 4-5 Teamkameraden irgendwie einen geilen Jubel zu machen.
Ja, stark.
Ja, geil. Damit haben wir aber, glaube ich, das Abstiegsthema dann echt ganz gut umrissen. So ein bisschen Blick auf die Perspektive der Teams da aus dem Keller geworfen. Eine letzte Statistik würde ich noch reinwerfen wollen, bevor wir dann auch endlich mal zu Tusches Trio kommen, wo wir heute die Podcast-Ordnung hier so ein bisschen umgeschmissen haben. Und zwar hatte ich mir die Statistiken zu den Goals minus X-Goals, also sozusagen die Diskrepanz zwischen erwarteten und tatsächlich erzielten Toren angeschaut. Weil, Anton, wir sind ja beide mindestens mal sporadische Calcio Berlin, beziehungsweise 50+2 Podcast-Hörer auch, wo das Thema Lautern ja immer mal wieder aufkommt. Und ich möchte dem lieben Niklas Levinson an der Stelle, mit dem wir ja auch eine Erstliga-Runde zusammen zocken, in der du eigentlich nächstes Jahr allerspätestens auch mal Eintritt finden solltest, aus meiner Sicht. Liebe Grüße an der Stelle in Richtung Calcio. Aber die hatten letztens in ihrem Podcast drüber gesprochen, dass Lautern irgendwie die X-Goals im Moment krass underperformt. Und ich möchte ihnen jetzt nichts in den Mund legen, aber es war, glaube ich, von einigen Toren Diskrepanz die Rede. Deswegen hatte ich mir das im Vorfeld auf diesem Podcast auch nochmal angeschaut, gerade bei den vier Teams, die wir gerade besprochen haben. Und da wird, es kann natürlich sein, dass es mir jetzt entfallen ist und es irgendwie die Rede war von X-Goals aus dem Spiel oder da gibt es ja ganz viele Substats, nenne ich es jetzt mal, noch drumherum. Ich habe mir jetzt einfach nur die normalen, die ganz stumpfen Goals minus X-Goals angeschaut und wenn ich da eine Rangliste mache, dann overperformt Schalke im Moment 1,9 Tore, schießt also 1,9 Tore mehr, als es die erwarteten Tore aussagen würden
dieses Jahr. Aber auch die ganze Saison gesehen, gell? Also das ist ja quasi nichts.
Ja, auf die ganze Saison gesehen 1,9 Tore. Das ist jetzt nicht viel, aber das ist schon trotzdem, wenn du unten drin hängst, etwas, was eigentlich im Kern aussagt, du bist jetzt nicht einfach nur vom Spielpech verfolgt, so, wenn du zumindest deine X-Goals mal überperformst.
Ja.
Lautern reiht sich dann ein mit minus 1,1, also ein gutes Tor weniger erzielt, als es laut erwarteter Torstatistik hätten sein sollen. Osnabrück hat ganze minus 6 Tore und Braunschweig hat 8 Tore weniger erzielt, als es die erwarteten Tore ausgesagt hätten. Ist also was, wo man jetzt einfach, also natürlich gibt es ganz viel drumherum, was man noch mit reininterpretieren müsste, aber einfach jetzt nur mal diese Statistik für sich gesehen, mit dem Momentum, sage ich mal, der letzten Wochen, wo wir gesagt haben, Braunschweig im Moment vielleicht eher auf absteigendem Ast und ein bisschen Wundertüte, Osnabrück jetzt natürlich mit 2 Siegen gegen Top-Teams irgendwie im Rücken, ist die größte Upside, wenn man das mal zusammenrechnet, eigentlich bei Osnabrück zu sehen, wo wir ja gesagt haben, Lautern zieht das Ding am Wochenende.
Bei Osnabrück und bei Braunschweig, oder?
Ja, bei Osnabrück und Braunschweig. Nur Braunschweig hatten wir ja gesagt, die sind ja gestartet wie die Feuerwehr. Mhm. Und zuletzt zeigte die Tendenz eigentlich wieder ein Stück weit nach unten. Deswegen sage ich, Stats und Momentum so ein bisschen kombiniert, ist es eigentlich am ehesten Osnabrück.
Ja, kann sein. Ich glaube aber, dass es auch daran liegt, dass Osnabrück einfach auch die ersten 2 Drittel der Saison halt gar nicht stattgefunden hat.
Ja, ja.
Und dann ist natürlich, kommen 6 expected, 6 zu wenig Tore, kannst du schon auch irgendwie so verteilen, dass du im Endeffekt trotzdem nur mit 2 Punkten mehr rausgehst. Also ich würde da nicht zu viel drauf geben. Ist interessanter Wert und heißt natürlich auch, dass du mehr Möglichkeiten gehabt hast, als du im Endeffekt genutzt hast. Aber ich würde nicht zu viel auf solche Werte geben.
Ja, bin ich tatsächlich auch bei dir am Ende. Ich wollte es nochmal getriggert haben, weil ich die Statistik, wie du sagst, schon echt interessant fand. Ich hätte nicht gedacht, dass Schalke überhaupt die X-Goals überperformt. Und ich hätte vor allem nicht gedacht, dass Braunschweig ligaweit am krassesten underperformt. Gerade wo sie jetzt diesen Lauf hätten, hätte ich gedacht, hat man eigentlich die Expected Goals wahrscheinlich krass übertroffen, wo das Spielglück einfach auch ein Stück weit auf Braunschweiger Seite war. Deswegen, du sagst es, also interessante Statistik, das sollte jetzt trotzdem nichts sein, was uns irgendwie in dem Denken über die nächsten paar Wochen krass beeinflussen sollte aus meiner Sicht oder aus deiner Sicht ja scheinbar auch.
Ja, deswegen. Aber wäre ich Fan der Clubs, würde ich mich schon darauf aufhängen und sagen, ja, machen nächsten Wochen auf jeden Fall noch unsere Buden und alles gut.
Also Jan-Niklas Feier, wenn er das hören sollte, der wird sich auf jeden Fall an minus 6 Diskrepanz hier auf Osner Seite aufhängen. Und so gehört sich das auch als Fan dann. Gut. Dann haben wir damit aber jetzt tatsächlich auch final geklärt, dass auf jeden Fall noch Licht im Keller brennt. Gerade mit den direkten Duellen wird es mindestens mal für ein oder zwei Teams am Wochenende den nächsten Dreier geben, würde ich jetzt mal sagen. 2 Unentschieden wären da schon sehr unglücklich, einfach für die Spannung und die Entwicklung in der Liga. Wir gehen aber weiter und sind jetzt angekommen, relativ spät im heutigen Podcast, bei Tusches Trio.
Tusches Trio.
Und heute heißt das Ganze Antons Alleskönner. Wir starten mit Finn Jeltsch vom 1. FC Nürnberg. Finn Jeltsch habe ich mir rausgesucht, weil der Junge einfach 17 Jahre alt ist und Innenverteidiger von vorne bis hinten durchspielt in der 2. Liga. Und ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich finde, wenn man Youngster ist, wenn man Talent ist und vorne spielt im Mittelfeld, Angriff, alle Freiheiten hat und da Fehler auch mal erlaubt sind und passieren dürfen, dann kannst du schon auch mal mit so einer Profitruppe mitschwimmen. Wenn du aber erst 17 bist und bist dann irgendwie Torwart, bist Verteidiger in einer verantwortungsvollen Position, wo du eigentlich keine Fehler machen darfst, wo du dir nicht viel erlauben darfst, finde ich es umso bemerkenswerter, so einen konstanten Stiefel runterzuspielen wie der 17-jährige Finn Jeltsch. Und deswegen habe ich den nach dem 2-1-Sieg über Braunschweig diese Woche mit ins Trio genommen.
Ja, finde ich sehr geil, kann ich genauso unterschreiben, auch was du gerade gesagt hast. So, je offensiver, desto mehr Freiheiten, desto mehr Toleranz wird, glaube ich, dir und deinem Spiel irgendwie zuteil. Und gerade da hinten, gerade auch in einer Saison, wo es jetzt echt nicht einfach ist für Nürnberg, wo man zumindest mittlerweile sich wieder in eine Tabellenregion gespielt hat, wo man sagt, okay, man sollte mit dem Abstieg nichts mehr zu tun haben. Aber das war ja auch vor 2, 3, 4 Wochen sah das ja auch teilweise noch anders aus, wo Jeltsch auch schon gespielt hat. Denn es war jetzt auch schon sein 3. Startelf-Einsatz, wenn ich mich recht entsinne. Ich hatte eben mal schon nochmal kurz nachgeschaut nebenbei. 83 Punkte im Schnitt, 110 jetzt in der letzten Partie. Also der Mann spielt da echt seinen Stiefel absolut solide runter. Und du sagst es gerade mit 17 genau. Jahren, ist das krass, ja.
Ich glaube fast, es war der zweite Starter, weil bei uns stehen sie mit 50, 90, 90 drin die Minuten. Deswegen weiß ich nicht, ob er ein- oder ausgewechselt worden ist im ersten Spiel. Aber ja. Sonst, wenn man sich einmal kurz die Stats von ihm jetzt gegen Braunschweig anschaut, Passquote 92%, 60 von 65 Dingern an Mann gebracht, dann 6-mal geklärt, 3 geblockte Schüsse, 2 Tackles, 2 von 3 Duellen am Boden gewonnen, sein Luftduell gewonnen, 1 von 1. Also finde ich schon eine sehr, sehr cleane Statistik für einen Innenverteidiger. Ja,
absolut. Ist nicht umsonst auch Stammspieler beim Turniersieg der deutschen U17-Nationalmannschaft gewesen zuletzt.
Richtig, ja.
Sehr gut, dann jump ich an der Stelle mal rein, auch wenn es heute Antons Alleskönner sind, einfach weil ich da noch eine Story auch vom Wochenende im Gepäck habe, mit dem lieben Matanovic, mir ist gerade, wie heißt der nochmal mit Vornamen?
Igor,
der schreckliche Matanovic, genau. 10 Scorer in 10 Spielen zuletzt und an der Stelle wollen wir dann auch einfach mal auf die Jungs vom Doppelpack verweisen, Doppelpack Official. Wurde auch in unserer Story am Wochenende mal vorgestellt, ist auf jeden Fall ein Kanal, der sehr Kickbase-related ist, der euch wirklich geile Stats, geile Infos, geile Predictions zur zweiten Liga liefert, da also gerne mal vorbeischauen und die Jungs waren am Wochenende bei uns zu Gast, wir haben gestern schon über das Content-Creator-Programm geredet, da hatten wir einige CreatorInnen im Office in München zu Gast, unter anderem eben die beiden Jungs vom Doppelpack und Lars, der eine der beiden, ist ein sehr starker Verfechter von eben Igor Matanovic. Hat ihn, glaube ich, er hat es mir sogar gezeigt, irgendwann in der Hinrunde, wo er so angefangen hat zu liefern, geholt. Der liefert natürlich ohne Ende, trifft ohne Ende. Wie gesagt, 10 Scorer in 10 Spielen. Das ist so ein bisschen ja Fluch und Segen für den Doppelpack. Denn der andere Teil des Duos, der liebe Valentin, muss eben damit dealen, dass er jede Woche da einen von Matanovic erzählt bekommt und Lars natürlich erpicht darauf ist, dass der immer wieder überall da irgendwie seine Bühne bekommt. Deswegen liebe Grüße an die beiden. Lars hat mit Matanovic auf jeden Fall einen geilen Pick gelandet für die aktuelle Saison und vor allem für die letzten Wochen, in denen der Mann einfach kein Ende findet, weiß, wo das Tor steht. Und was ich vor allem krass finde, ist, dass ich weiß nicht, ob das eine relativ exklusive Meinung ist, kannst du auch gerne was zu sagen, Anton, aber für mich war Schleusener zu Beginn der Saison, wo man auch gesagt hat, ey, jetzt kommt Stindl noch, der sicherlich ein, zwei krasse Zweitliga-Jahre im Tank noch hat, du konntest Nebel halten, du hast Vanicek im Kader, du hast eigentlich eine Truppe, die dem die Dinger servieren kann, wie keine andere Mannschaft in der zweiten Liga, Schleusener eigentlich absolut gesetzter Neuner gewesen, auch über große Teile der Hinrunde. Und der hat komplett den Rang abgelaufen bekommen. Also Zivzivate zwischendurch ja auch eine krasse Phase gehabt, wo er dann auch in der Doppelspitze den Vorzug vor Schleusener bekommen hat. Aber vor allem Matanovic, der, glaube ich, ja auch noch aus Frankfurt geliehen ist und nach der Saison dann, denke ich mal, den Weg zurückfinden dürfte, hat sich echt zu einem absoluten Top-Stürmer in dieser Liga gemausert. Schleusener im Moment eigentlich ohne Schnitte auf die Startelf, auch wenn er am Wochenende von der Bank, und da können wir ihn eigentlich so ein bisschen dem Matanovic für Tusches Trio noch an die Seite stellen oder für Antons Trio diese Woche, von der Bank doppelt gehütelt hat. Also ich bin gespannt, ob es da vielleicht mal wieder eine Doppelspitze Matanovic-Schleusener gibt demnächst. Trotzdem Matanovic, 10 Scorer, 10 Spiele, absolute Macht und deswegen heute Teil des Trios.
Ja, bärenstark auf jeden Fall. Was man beim KSC auf jeden Fall sagen muss, dass alle drei Stürmer treffen wie blöd. Also Zivzivace hat schon 8 Tore gemacht, Schleusener trotzdem, auch wenn er jetzt nicht mehr so viel gestartet ist wie am Anfang, 7 Tore gemacht, Matanovic 10 Tore gemacht. Also da ist schon ordentlich Offensivpower da. Ich glaube aber auch, dass du mit diesem Shift von 2 Stürmern zu einem irgendwie ein System gefunden hast, das dir einen Ticken besser passt. Ja. Bei Stindl als zweite Spitze, die er ja ab und zu mal geben muss, da habe ich mich eh ein bisschen dran gestoßen, weil ich den eher hinter den Spitzen sehe und lieber auf so einer Zehnerposition. Aber sonst finde ich, dass du mit Schleusener, Matanovic, Zivzivace eigentlich immer gerade Matanovic zum Starten hast, aber auch gutes Futter zum Nachlegen und jemanden, der auf jeden Fall auch weiß, wo das Tor steht, wenn Matanovic vielleicht mal runter muss oder nicht trifft.
Ja, absolut. Also ich denke auch, dass man schon vorrangig bei dieser alleinigen Spitze jetzt bleiben wird aktuell. Die Frage ist einfach nur, wenn sich jetzt wirklich Schleusener weiterhin so krass anbietet, dann wirst du ihm irgendwann die Chance geben müssen, kommst im Moment auch nicht an Matanovic vorbei. Das wird sich dann alles zeigen. Aber auf der anderen Seite muss man ja auch sagen, Stindl habe ich auch nie gesehen in dieser Doppelspitze, fehlt aber ja auch immer noch, da kriegt man ja auch kaum Infos irgendwie, weiß nicht so richtig, ob oder wann der nochmal in Tritt kommt dieses Jahr. Und jetzt einfach mal in Anbetracht des Alters, in Anbetracht der zig hundert Spiele, die der in den Knochen hat in seiner Karriere, würde ich jetzt mal davon ausgehen, dass der auf jeden Fall nicht heute auf dem Trainingsplatz steht und am Wochenende wieder eine Option ist. Also Stindl würde ich da vielleicht mal so ein bisschen ausklammern. Trotzdem haben wir ja eben auch noch einige andere Spieler genannt, die hinter den Spitzen da sehr, sehr gut zum Einsatz kommen können.
Ja, denke ich auch. Und an alle KSC-Fans abschließend noch die Erinnerung, never fall in love with a lone player. Am Ende der Saison ist er bestimmt wieder weg.
Sehr gut, Anton.
Damit können wir zum nächsten gehen, oder?
Ja, machen wir.
Machen wir. Letzter Mann im Trio ist Hyun-Yu Lee. Ich hoffe, ich habe den Vornamen richtig ausgesprochen, aber Lee von Wiesbaden hat eine irre Bude gemacht zum 2-0 in Elversberg. Das war so ähnlich ich mal's euch, das Tor, ich mal's euch in Worten. Es war so ähnlich wie das Tor von Paul Pogba gegen die Schweiz in der Europameisterschaft 2021 im Viertelfinale, das 3-1. Kriegt den Ball, Abpraller raus aus dem Strafraum, legt ihn sich einmal sauber hin, schlänzt das Ding rechts oben in den Knick und nicht nur in den Knick, sondern wirklich
in den Knick.
10 Zentimeter, 5 Zentimeter unter die Latte. Das Ding hat perfekt gepasst. Bench hat vorher schon beschrieben, das Netz raschelt, die Latte unten, das Aluminium geht hoch. Perfektes Tor.
Ja, das ist wirklich, also wenn du ein Videospiel-Animateur bist, oder heißt das, nee, wie auch immer, so ein Videospiel-Designer und da irgendwie so Soundeffekte und so Animationen reinbastelst, genau so, wie dieser Ball reinfliegt, das wäre dann diese perfekte Animation. Du hast es schon gesagt, dieses Tor-ASMR, Ding geht eben hinten hoch. Einmal hörst du so dieses Aufkommen wieder vom Alu, das Netz rascheln. Also ja, wir haben es jetzt, glaube ich, 2-3 Mal besprochen heute. Ist jetzt auch gut, aber das war eine geisteskranke Bude von Lee her.
Jawohl.
Sehr gut. Dann haben wir auch das Trio heute gecovert. Und ich sehe, wir sind schon fast eine Stunde dabei. Also heute gibt es mal den Directors Cut hier vom Zweitliga-Podcast. Denn wir haben auch noch den gesamten Statistik-Snack vor uns. Und den wollen wir natürlich auch nicht sausen lassen. Deswegen ab rein in den Statistik-Snack.
Statistik-Snack.
Sausen lassen wollen wir nicht, aber wir gucken schon, dass wir hier mal ein bisschen voran machen und auch noch die letzten Themen mitnehmen, oder?
So machen wir es, Anton.
Perfekt. Dann starten wir direkt rein mit dem Abwehrboss. Und da haben wir diesmal drei Jungs mitgebracht, nämlich Gnase, Rosbach und Heber, die allein über Abwehraktionen 99, 90 und 79 Punkte holen konnten. Für dich irgendwas Ungewöhnliches oder Überraschendes dabei?
Nee, also Heber sowieso irgendwie immer so Last Man Standing für die Magdeburger, überrascht mich jetzt nicht. Rosbach sowieso einfach ein sehr defensiv gepolter Spieler, glaube ich. Und Gnase natürlich einfach durch überwiegend Ballbesitz bei den Hamburgern, die aber, und auch da habe ich mit Jan-Niklas drüber gesprochen, echt selten gefährlich geworden sind am Wochenende. Ich habe das Spiel selbst nicht gesehen, aber da hat Gnase dann er hat auf der 6 gespielt und nicht rechts hinten, was er auch schon gemacht hat teilweise dieses Jahr, hat er scheinbar einen sehr, sehr guten Vorstopper gegeben.
Ja, weißt du, was der Kicker in dem Zug aus dem HSV gemacht hat?
Nee, ja, doch, ich habe gesehen, ja, warte, gib mir eine Sekunde, harmlose SV?
Ja, harmloser SV.
Also, ja, nee, warte mal, harmloser SV wäre ja noch, also auch nicht vertretbar gewesen aus meiner Sicht so, aber ein bisschen besser, aber ich glaube, es ist sogar harmlose SV gewesen. Und da dachte ich wirklich so, Leute, also, naja, aber passt.
Gehen wir weiter. Dribbelkönig. Wir haben Conte auf der 1, Maser dahinter, Schleimer und Brumado. Was sagst du?
Ja, alle 4 respektive 5 Aktionen liegen jetzt nicht weit auseinander. Ich muss nur sagen, also Brumado, dass der da teilweise Lone Survivor vorne bei den Rostockern ist, überrascht mich jetzt nicht. Conte, auch jemand, der gerade in der Rückrunde und gerade mit diesem Aufwind der Osnabrücker natürlich relevanter wird und schon jemand ist, wo man sagen kann, wenn man was bei nee, das sage ich jetzt nicht. Ich wollte sie gerade so betiteln, wie man es in Bielefeld macht, aber das lassen wir jetzt. Wenn man Upside bei Osnabrück sieht, muss ich aufpassen, dass ich jetzt nicht den Faden verliere, der da mal ein Schnapper fürs Wochenende sein kann. Den kannst du mal mitnehmen, aber die anderen beiden Personalien noch interessanter für mich. Schleimer, interessant in dem Sinne, dass es halt, ich habe mit dem immer noch so diese Fairy-Tale-Story in meinem Kopf, dass der ja aus der zweiten irgendwie, um mal Kader in der im Trainingslager oder so oder im Profibetrieb aufzufüllen, hochgezogen worden ist und dann ja irgendwie eine richtig brutale Halbserie direkt gespielt hat. Das ist für mich immer noch so dieser was hast du da für Beispiele? So der Henrik Weidand, der Schleimer, der, man muss ja auch sagen, Christian Groß war irgendwie auch so eine Märchenstory, wie seine Karriere verlaufen ist. Sowas assoziiere ich immer mit Schleimer. Trotzdem auch, obwohl die Stats jetzt geil sind vom Wochenende und er, glaube ich, auch insgesamt ganz ordentlich gepunktet hat, jemand, der nie sicher startet bei Nürnberg. Kastrop war, glaube ich, auch am Wochenende gesperrt, wird dann wieder eine Option sein, also da wäre ich vorsichtig. Aber, wo ich gerade gesagt habe, die letzten beiden Personalien finde ich interessant, ganz vorne für mich Ibrahim Maza, das ist auf jeden Fall ein absoluter Baller. Das wird auch jemand sein, wenn der eine ordentliche Rolle spielt bei Hertha, dann wird der da viele Minuten kriegen und ist auch immer jemand, ich will ihn jetzt nicht irgendwie mit einem Usun vergleichen, aber das ist jemand, der für mich ähnliche Veranlagung mitbringt, was so 1-gegen-1-Qualitäten angeht, was so die Unbeschwertheit mit Ball am Fuß angeht, was auch einfach so dieses Zockergehen angeht. Weißt du, was ich meine? Und da sehe ich schon großes Potenzial in dem Jungen, aber gerade bei der Hertha ist es auch immer mit einem Niederlechner, der die 10 teilweise schon gespielt hat, mit einem Barkok, der im Moment die 6 spielt, für mich aber eigentlich auch eher ein 10er ist, wenn das Personal da hinten mal richtig steht und ich komme gar nicht auf den Namen, aber Dardai hat zum Beispiel den, ich glaube, von Arsenal verpflichteten 6er, der ein riesiges Talent sein soll, ja eigentlich schon bis in den Himmel gelobt, bevor der überhaupt seine erste Profiminute gemacht hat. So, wenn da der Kader wirklich mal...
Bradley Ibrahim, oder?
Ja, genau, Bradley Ibrahim. Wenn der Kader wirklich mal stacked ist, dann muss Maza auch liefern, um zu spielen. Deswegen auch hier mit Vorsicht genießen. Aber wenn ihr Risiko und Richtung Spieltagssiege managen müsst, dann ist Maza auf jeden Fall jemand, den man da mal auf dem Schirm haben sollte.
Sehr gut. Du bist im Flow, höre ich. Kategorie Torhungrig. Magst du gleich weitergehen?
Mache ich weiter. Ragnar Ache, 4 Abschlüsse, 48 Punkte, gefolgt von Tabakovic und Matanovic, jeweils 3 Abschlüsse, 36 Punkte. Und auch wenn ich im Flow bin, da habe ich jetzt nicht viel zu sagen. Also Ache, 4 Abschlüsse, 3 Tore, spricht natürlich für sich. Tabakovic und Matanovic, Matanovic haben wir auch drüber gesprochen. Tabakovic ja sowieso so ein bisschen, der Motor in der Offensive. Ja, gut, Motor ist falsch, weil da haben wir noch einen Fabian Rehse, der ist nochmal ein ganz anderes Level von Motor. Genau, aber Tabakovic, der Verwerter, Motor höchstens im Sinne von muss scoren, damit es bei der Hertha läuft. Und wir gehen weiter zur Flankenbeste-Kategorie.
Da haben wir Leopold, Herold und Obermeier. Vor allem interessant ist da natürlich, dass dass Herold sich da reingespielt hat, der in den letzten Wochen allgemein eigentlich nur grüne Balken gezündet hat, Heise auf die Bank verdrängt hat und, denke ich, beim KSC auch so ein bisschen Zeichen des Aufschwungs gerade ist, oder?
Ja, sehe ich genauso, sehe ich auch weiterhin gesetzt, gerade jetzt nach dem Wochenende.
Ja. Sehr gut. Sonst, Leopold Obermeier, irgendwas anzumerken oder gehen wir gleich weiter zum König der Lüfte?
Ne, können wir weitermachen, finde ich.
König der Lüfte haben wir einmal Kalas für euch, Pretain und Elvedi, respektive Michalski. Verwunderlich finde ich vor allem, dass Kalas da dabei ist, weil ich keinen Schalker erwartet hätte, der so viele Kopfballduelle gewinnt bei St. Pauli, weil ich dachte, St. Pauli löst das öfter irgendwie flach vorne raus, weniger Klärungsaktionen für Kalas, weniger Duelle für Kalas. Aber anscheinend ist da der Matchplan in jeder Hinsicht aufgegangen bei Schalke.
Ja, habe ich jetzt auch nichts hinzuzufügen. Wäre nämlich genau meine Denke gewesen bei der Partie. Weiß ich nicht, woher es kommt. Wäre für mich jetzt aber auch irgendwie kein großartiges Learning, ehrlich gesagt.
Dann schauen wir weiter in die Passmaschine, oder? Und da zeichnet sich ein ähnliches Bild wie in der Bundesliga, denn die Passmaschine wird von einem Club dominiert. Wir haben für euch Erras, Leopold, Kleine Bekel, Neumann, Halstenberg, Schaub, Dehm, Holtby, Ritter und Ferrei. Und klar sind da nicht so viele 96er drin wie Leverkusener in der Bundesliga. Aber ich finde schon, dass man alleine daraus rauslesen kann, dass hier Hannover eigentlich phasenweise in Düsseldorf auch am Drücker war oder zumindest mehr vom Spiel hatte.
Ja, absolut. Also ist etwas, was mich... was heißt überrascht? Ich meine, wenn wir jetzt auch mal auf die Werte gehen, 75 ist der Peak, beziehungsweise 72 bei Hannoveranern. Der Rest bewegt sich dann größtenteils auch bei unter 60. Also ist jetzt nicht so, dass sie die absolut dominiert hätten, sondern einfach eben ein bisschen mehr vom, oder schon gut mehr vom Spiel hatten. Wo für mich aber Hannover gegen Düsseldorf eigentlich ein absolutes 50-50-Duell dieses Jahr ist. Deswegen, schon ein Stück weit überrascht, dass Hannover das so an sich gerissen hat. Mit Sicherheit auch ein Produkt des Spielverlaufs, wenn du da natürlich früh 0-2 zu Hause hinten liegst, Düsseldorf wahrscheinlich auch ein bisschen in den Verwaltungsmodus schaltet. Kann ich jetzt nicht allzu viel zum Spielverlauf sagen, weil wir es nicht gesehen haben. Da kann ich jetzt für uns beide sprechen tatsächlich.
Ja.
Aber das wird mit Sicherheit so ein bisschen der zweiten Halbzeit dann geschuldet gewesen sein. wo, denke ich mal, Düsseldorf dann eher aufs Verteidigen des Spielstandes besonnen war. Genau, ja, aber ansonsten ist das jetzt auch nichts, was mich hier total aus dem Sessel reißt.
Ja, ich kann Ballbesitzstatistik aus dem Spiel einmal nachlegen. Die war bei 65-35 pro Hannover, also vermutlich genauso, wie du beschrieben hast. Zwei Tore gemacht, aus Verteidigen konzentriert und dann am Ende halt doch noch die zwei Dinger gefangen. Aber was willst du machen?
Ja, so sieht's aus. Und wir closen mit dem Kreativzentrum. Günther 5 Aktionen 55, Flick 5 45, Leopold ebenfalls 45 durch 7 Aktionen und Nebel wieder mit 5 Aktionen 45. Nebel, Leopold, glaube ich, Jungs, die man hier erwartet. Leopold auch, glaube ich, Back-to-Back in der Top 3 hier. Günther und Flick, also Günther okay, ein Stück weit. Also wenn der seine guten Spiele hat, das ist für mich ein sehr unbeständiger Spieler noch, ist ja auch noch ein sehr junger Spieler. Aber das ist so einer, wenn der gut in den Spiel findet und so ein bisschen ja mit dem Momentum seiner Mannschaft schwimmen kann, dann ist das einer, der richtig flügen kann da auf der Seite, wenn der so einen Schienenspieler gibt. Deswegen kann, also hört sich blöd an, aber kann das schon mal passieren, so dass diese 55 Punkte zustande kommen durch viele Torschussvorlagen oder sowas. Flick auf der anderen Seite überrascht mich tatsächlich ein bisschen, oder?
Flick vor allem mit 141 Punkten auch echt ein gutes Spiel gemacht und ich bin da per Zufall drüber gestolpert, aber du musst dir mal angucken, den letzten Post von Flo Flick auf Instagram und die Kommentare darunter. Soll ich dir vorlesen?
Ja, bitte.
Rodri, einfach Pirlo geworden, Macher, seit wann kannst du so krasse Bälle spielen? Jawohl, Flo, du bist so ein krasser Spieler, der Pass auf Goller in der ersten Halbzeit war überragend. Also, da scheint wirklich krass, ein gutes Spiel gewesen zu sein.
Das scheint ein Pirlo an Flick verloren gegangen zu sein. Oder vielleicht auch noch nicht verloren. Mal gucken, wo der Weg ihn hinführt.
Und vielleicht geht ja der ein oder andere von euch auch zu diesem Post und schreibt sowas wie Rohpunkte-Maschine drunter.
Vielleicht, wenn ihr Lust habt. Niemand wird hier gezwungen. Nein, Quatsch. Also, wenn ihr Bock habt, gerne natürlich darunter. Mal gucken, wie sich das entwickelt.
Ja, lobt den Jungen.
Dann, wir werden einen Blick drauf haben, Anton. Das können wir auf jeden Fall sagen. Schauen uns den Post mal die nächsten Tage nochmal an, vor allem die Kommentarspalte. Ja, aber ansonsten, also Flick würde ich jetzt wirklich mal ein bisschen genauer dann einfach beobachten wollen in nächster Zeit, aber da habe ich ja eben schon gesagt, also einen Kastrop, der sonst immer so ein bisschen mehr das Bindeglied zwischen defensivem Mittelfeld und so letztem Drittel ist, wird wieder da sein, nicht unbedingt immer gesetzt, aber das ist ja generell immer so ein Mittelfeldzentrum, was viel Rotation mit sich bringt bei den Nürnbergern. Flick zwar auf jeden Fall gesetzt, aber ich würde jetzt mal vermuten, dass der am Wochenende einfach eher eine Spielgestalterrolle eingenommen hat, als er es sonst in der Regel tut, als klassischer Sechser allein vor der Kette.
Das kann sein, ja.
Deswegen müssen wir mal schauen die nächsten Wochen, aber wer weiß, vielleicht hat er ja auch den Coach von seinen Qualitäten nach vorne überzeugt.
Yes. Hattest du Günther gerade eben schon angesprochen oder haben wir den noch gar nicht gehabt?
Doch, Günther hatte ich angesprochen und hast hatte gesagt, für mich so ein bisschen inkonstant noch in seinen jungen Jahren, aber schon jemand, der so ein Spiel richtig anschieben kann, wenn das Momentum da ist.
Definitiv. Und 174 Punkte, 250 Kala, muss man, denke ich, auf dem Zettel haben.
Vor allem jetzt bei 3-0, der wird auch nächste Woche wieder starten, muss man
probieren. Ja, safe.
Sehr gut. Dann war es das soweit mit dem Statistik-Snack und ich übergebe nochmal für unsere letzte Kategorie und den Einkaufswagen.
Jannis Einkaufswagen.
Yes, ich glaube, und mit Lasse Günther haben wir eigentlich auch einen ziemlich guten Übergang gefunden, weil 250 Kala gerade empfohlen. Und ich würde meinen Einkaufswagen einfach einmal vor dir ausleeren und wir können dann ja gemeinsam kurz drüber gehen und diskutieren, wen wir da wie sehen und was für ein Punktepotenzial da vielleicht drinstecken könnte. Ich habe mir nach dem Spieltag aufgeschrieben. Einmal Kabadai, Soppi ist mit drin, Zwigala ist drin, Opoku ist dabei, Finn Jeltsch, Duman, Weckesser, Herold und ganz exklusiv, um Valentin und Lars nochmal da hier mit einzubinden, Porat und Matanovic, die natürlich vom Budget etwas rausfallen, aber einfach nochmal, das sind die beiden Favoriten der Jungs, die halten sehr große Stücke auf beide Spieler und die werden bestimmt auch bis zum Ende weiterhin ihre Punkte liefern.
So sieht's aus. Hast du dein Ding mal hier auf dem Band ausgeleert? Ich würde mal reinjumpen einfach mit absoluter Zustimmung bei Kabadayi, der nächstes Spiel einfach aufgrund der Scorer und des Ergebnisses auch starten wird. Genauso wie ein Soppy, den viele ja schon viel früher erwartet haben, wo dann natürlich medial auch ein Riesenthema draus gemacht wurde. Mhm. Jelch gehe ich auch hundertprozentig mit. Genauso wie den lieben David, heißt er glaube ich Herold, ne? Und die beiden ja. Jungs, Porat und Matanovic, auch klar. Wo ich gerne so deinen Input zu hätte, wäre... Oder wären, gut, Zvigala kann man sich denken, sprechen wir vielleicht einfach nur noch mal kurz an, Smeed könnte ein Weilchen länger ausfallen, Zvigala da in der Regel der 1:1-Ersatz gewesen in der Vergangenheit, ist wahrscheinlich auch 250.000, oder?
Ich glaube, ja.
Ja, zumindest nah dran wahrscheinlich und deswegen Zvigala können wir dann an der Stelle auch einen Haken hintermachen, aber Opoku, Duman, Wekesser, da hätte ich gerne deinen Input.
Opoku deshalb, weil er gestartet ist und weil er gut gepunktet hat. Es sieht zwar so aus, als hätte er keinen Assist geliefert in unserem Profil, aber es war, glaube ich, eine abgefälschte Torvorlage einmal vor Ache. Und das wird den Janni jetzt sehr freuen, warum du Opoku nächste Woche haben musst gegen Osnabrück, ist Ex-Club.
Oh, stimmt, jetzt wo du sagst.
Schon, oder? Hey, da ja, müssen wir ja. mitnehmen. Dann, ja, der ja. kostet auch nur 350.000. Und wenn man sagt, dass Lautern jetzt diesen Rückenwind mitnehmen kann aus dem Spiel in Rostock, dann hoffentlich gegen Osnabrück. Und dann wird Opoku, denke ich, auch wieder in der Startelf stehen, weil ich denke auch nicht, dass Funkel jetzt nochmal sagt, Startelf wechseln nach so einem Erfolg. Also würde ich Opoku zumindest mal fürs nächste Spiel, weil die Duelle danach wieder schwerer werden, mitnehmen.
Ja, sehe ich.
Sonst hatten wir noch
Duman und Wekesser.
Taylan Duman und Erik Wekesser. Wekesser kommt gar nicht so direkt von mir, aber ich habe in Nachbesprechungen in irgendeinem Zweitliga-Podcast gehört, dass das wohl auch ein ganz nicer Fit ist mit hilf mir, Stürmer Nürnberg, Andersson, Sebastian Andersson. Dass Wekesser zwar nicht die genialen 1-gegen-1-Qualitäten da vorne hat, aber die Flanken eigentlich ganz präzise reinhaut und man sich da vielleicht ein ganz, ganz schmuckes Tandem bauen kann aus den beiden. Und Wekesser hat, wenn ich mich nicht täusche, jetzt auch die letzten Spiele eigentlich immer wieder gestartet. Und deswegen kann man auch da für 250.000 entweder den Marktwertgewinn mitnehmen oder sogar im nächsten Spiel den Jungen reinzaubern. Magdeburg natürlich nicht das günstigste Matchup. Boah, ich sehe gerade Magdeburg, Pauli, Hertha natürlich jetzt drei schwere Spiele. Aber zumindest für den Marktwertgewinn müssen wir da auf jeden Fall drauf gehen.
Ja, Marktwertgewinn sehe ich auf jeden Fall. Punkte, ja, gerade mit dem Programm ein bisschen schwieriger vielleicht, also mit Vorsicht genießen. Aber also Duman, wo ich es jetzt schon ein paar Mal angesprochen habe, so die Fluktuation im Zentrum der Nürnberger, siehst du jetzt auch in der Startelf die nächsten Wochen?
Ja, es kann schon sein. Also ich glaube, dass er für das System, das sie gegen Braunschweig jetzt gespielt haben, schon auch relativ wichtig war, weil er irgendwie im Aufbau weiter rausgefallen ist und so vielleicht auch Flick mehr Platz geben in der Mitte. Aber würde ich auf jeden Fall mal ein Auge drauf haben für den Preis, den er gerade hat.
Ja.
Denke ich, mitnehmen tut keinem weh.
Ja, sehr gut. Perfekt, dann ist es das auch mit dem Einkaufswagen. Was wir an der Stelle auch nochmal gerade reingeben würden, auch da haben wir einfach nur eine Liste für euch, für nähere Insights dazu oder auch Diskussionen, wahrscheinlich in der Kommentarspalte. Schaut gerne beim Doppelpack vorbei. Deren Transfervorschläge für diese Woche lauten nämlich wie folgt: Herold, Bormut, Fechner, Gnase, Porat, Wiemann, Beermann, Ferrei. Da also gerne abchecken. Und dann ist das unser SCSB zur zweiten Bundesliga nach dem 24. Spieltag gewesen, Anton. Es ist heute tatsächlich eine Ecke länger, glaube ich, als sonst geworden. Wir hoffen, es hat euch da draußen getaugt auf jeden Fall. Und was wir wo wir den Fortbestand sichern wollen, ist natürlich die in der Rückrunde aufgenommene Tradition von Tusche und Janni, hier jeweils ihren MVP-Tipp mit reinzugeben. Und wie sich das gehört, habe ich die natürlich auch von den beiden eingesammelt hier vor der Episode. Und würde da einfach mal mitgeben, dass Tusche am Wochenende den Hünen Vukotic von Wien Wiesbaden als MVP kommen sieht. Kleiner Funfact, Janni hat den sich gestern in unserer Liga gesichert, habe ich Tusche dann geschrieben, da hat er gesagt, ist der blöd. Ja, auf jeden Fall, Vukotic sagt, der schädelt am Wochenende einen rein, wird viel zu tun haben. Und deswegen callt er am Wochenende eben Vukotic zu seinem MVP, wenn es zu Hause gegen Hannover geht. Janni sagt, er nimmt den sicheren Weg und geht mit Back-to-Back-Ache. Brauchen wir, glaube ich, nicht mehr viel zu sagen. Und Anton, deinen Tipp, bevor ich dann close, darfst du gerne selber... Mein Tipp,
brandheiß aus erster Hand, Aminosieb, nicht gut gespielt oder nicht erfolgreich gewesen in Karlsruhe, aber davor im Derby doppelt getroffen. Und gegen Elversberg, die gerade, glaube ich, nicht auf ihrer Top-Performance daherkommen, könnte was gehen. Und mit zwei Scorern und knapp unter 300 Punkten könnte es, denke ich, auch am kommenden 25. Spieltag zum MVP reichen.
Alright, ich habe noch einen vierten Tipp dabei. Und zwar sage ich, zu Hause vor voller Hütte und brutaler Atmosphäre unter Flutlicht am Samstagabend der absolute Unterschiedsspieler, der Magdeburger Barış-Artık. Ich sehe da auch, dass bei Nürnberg gerade hinten rechts in letzter Zeit, ich kenne den aktuellen Status jetzt gar nicht ganz genau, aber Jamra war ja ausgefallen, Valentini wieder reingerutscht die letzten Wochen. Ist für mich, also fußballerisch, wenig Makel für einen Zweitliga-Fußballer. Trotzdem ist das jemand, wo ich sage, dass der da 90 Minuten das Tempo und die Bewegung eines Artık geht, ist jetzt auch schon ein Jährchen, ein Eckchen älter. Da dürfte es eng werden und ich habe irgendwie ehrlicherweise auch einfach in den letzten Monaten und Jahren so ein kleines Guilty Pleasure für die Magdeburger und den Fußball, den die spielen, entwickelt und gerade an Barış-Artık führt da natürlich keinen Weg vorbei. Deswegen sage ich, Barış-Artık macht's am Wochenende und krönt sich Samstagabend mit einem Heimsieg zum MVP des Spieltags. Sehr gut, dann haben wir es damit, glaube ich, Anton. Ich bedanke mich an der Stelle natürlich wieder bei dir. Mir hat es echt Spaß gemacht, die Episode war sehr geil. Ein bisschen Richtung Tabellenkeller, den Stats-Deep-Dive gehabt und hoffentlich euch da draußen auch die nötige Prise Mehrwert hier mitgegeben. Und dann würde ich sagen, hoffen wir natürlich alle gemeinsam, dass nächste Woche hier wieder das volle Entertainment-Komplettpaket mit Janni und Tusch am Start ist. Und bedanke mich natürlich auch bei euch da draußen fürs Zuhören. Danke, Anton.
Ja, vielen Dank, Bench. Hat mir wieder Spaß gemacht. Nächste Woche wieder Tusche und Janni für euch in alter Frische. Trotzdem verabschieden wir uns mit den Worten, der Podcast war wie Keke. Top.
Das war's mal wieder mit Spieltagssieger-Besieger, der Kickbase-Podcast. Wenn es euch gefallen hat, bewertet den Podcast gerne auf Spotify, Apple Podcasts und Co.